Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Griechenland soll neue Hilfskredite bekommen. Darauf haben sich die Finanzminister der 17 Euro-Staaten in der Nacht geeinigt. Die seit dem Sommer zurückgehaltene Rate wird ausgezahlt und auch im nächsten Jahr soll Athen frisches Geld erhalten. Finanziert wird das mit verschiedenen Instrumenten, aber nicht mit einem Schuldenschnitt, wie ihn der Internationale Währungsfonds gefordert hatte.
Das erste Lächeln, 44 Milliarden für Griechenland, so ist es heute in Athen zu lesen. Griechenland hat seine Glaubwürdigkeit zurückgewonnen, so Ministerpräsident Samaras in einer Ansprache. Aus endlosem Sparen werde jetzt ein Programm, das Reformen wage und zu Wachstum führe. 1.30 Uhr in Brüssel, müde, aber zuversichtlich präsentieren sich Griechenlands Geldgeber. Die Einigung nicht ein großer Schnitt, dafür ein Bündel von Maßnahmen. So sollen die Zinsen für alte Kredite gesenkt werden. Zusammen soll das Griechenlands Schulden nachhaltig abbauen. Ich kann heute Nacht sagen, das wird erreicht. Ein Punkt, Griechenland soll privaten Gläubigern vorhandene Staatsanleihen abkaufen. Deren aktueller Wert ist niedriger als der Preis, den Griechenland bei Fälligkeit zahlen müsste. Deshalb sinkt der Schuldenstand, so der Plan. Vom Erfolg dieser Aktion ist die Auszahlung der nächsten Hilfsmilliarden abhängig. Risiken gäbe es, so Finanzminister Schäuble, aber den jetzt gewählten Weg sieht er momentan als den besten an.
Mit endgültig ist es bei dem, was wir vor uns haben, so eine Sache. Deswegen gehen wir Schritt für Schritt voran.
Am 13. Dezember soll Griechenland neue Milliarden bekommen, wenn alles so läuft wie geplant. Bei der Griechenlandhilfe fahren die Beteiligten weiter auf Sicht mit einer guten Portion Hoffnung. Die nächste Klippe steht schon bevor, das Schuldenrückkaufprogramm. Geht das gut, gewinnen die Geldgeber und Griechenland etwas Zeit. Zeit, in der das Land beweisen muss, dass es die angekündigten Reformen vollständig umsetzt.
Die Beschlüsse zur Griechenlandhilfe können nur in Kraft treten, wenn die nationalen Parlamente zustimmen, darunter auch der Bundestag. Die Union möchte schon übermorgen darüber abstimmen. Die SPD fordert mehr Zeit, um die Beschlüsse zu prüfen. Auch die Grünen verlangen eine längere Frist. Die Linkspartei lehnt die Pläne grundsätzlich ab.
Die Bundesbank wird das erste deutsche Geld an Griechenland überweisen, das nicht zurückgezahlt werden wird. 599 Millionen Euro. Dabei handelt es sich um Zinsgewinne aus griechischen Staatsanleihen. Eigentlich sollte das Geld in den Bundeshaushalt fließen.
Das kehren wir an Griechenland aus, als ein Teil einer Solidarität in einer schwierigen Zeit.
Die Zustimmung für diese und weitere Hilfsmaßnahmen für Griechenland will der Finanzminister im Schnellverfahren noch diese Woche vom Bundestag absegnen lassen. Doch da legt sich nun die SPD quer, weil viele Details noch unklar sind.
Heben wir aber unseren Arm dafür, und zwar bei unzureichenden Informationen, sind wir automatisch auch in der Mithaftung dessen, was passiert, auch für den deutschen Steuerzahler.
Die SPD erwägt, die Abstimmung zu verschieben, steht damit aber allein. Die Grünen haben mit dem schnellen Verfahren kein Problem. Sie wollen wissen, wie viel die Griechenlandhilfe Deutschland wirklich kosten wird.
Ich will hier eindeutig die Aufforderung an die Bundeskanzlerin aussenden, dass Merkel endlich die ganze Wahrheit sagt. Die heißt nämlich, dieses dritte Griechenland-Paket kostet und es wird auch in Zukunft kosten.
Ablehnen. Ohne Wenn und Aber wird die Linkspartei die neuen Griechenlandhilfen.
Die falsche Politik wird fortgesetzt. Das kann auf gar keinen Fall unsere Zustimmung finden.
Morgen früh wird der Finanzminister den Haushaltsausschuss über die Details der Griechenlandhilfen informieren. Das Parlament soll am Donnerstag oder Freitag darüber debattieren. Ob es noch diese Woche eine Abstimmung gibt, ist momentan offen.
Die bisherigen Griechenlandhilfen verstoßen nicht gegen die EU-Verträge. Das hat der Europäische Gerichtshof in Luxemburg entschieden. Nach den Verträgen dürfe zwar kein Land für die Schulden eines anderen haften. Beim Rettungsfonds ESM würden aber keine Schulden übernommen, sondern neue Kredite gewährt, und zwar unter Auflagen. Das Gericht wies damit die Klage eines irischen Abgeordneten gegen den Rettungsfonds für Euro-Krisenländer zurück. Eine Gasverpuffung war die Ursache für den verheerenden Brand in einer Behindertenwerkstatt in Titisee-Neustadt gestern. Das haben die bisherigen Ermittlungen ergeben. Demnach trat das Gas aus einem Heizofen in einem Werkraum aus. Warum es sich entzündete, ist noch unklar. Bei dem Feuer waren gestern 13 Behinderte und eine Betreuerin ums Leben gekommen.
14 Kerzen im Münster von Neustadt zum Gedenken an die 14 Toten der Brandkatastrophe. Einen Tag, nachdem 11 Frauen und 3 Männer in dieser Behindertenwerkstatt im Schwarzwald gestorben sind, haben Brandermittler der Polizei die Ursache für das Feuer gefunden. Ein mobiler Gasofen, verbunden mit einer Gasflasche, hat die Katastrophe ausgelöst.
Dort kam es, so die Bewertung und der jetzige Stand der Ermittlungen, zu einem unkontrollierten Gasaustritt. Dieser Gasaustritt führte dann zu einer Entzündung.
Die Ermittler gehen von einem Unglück aus, nicht von Sabotage oder Brandstiftung. Wie sich das Gas entzünden konnte, ist allerdings noch völlig unklar. Die Feuerwehr ist aber sicher, dass sich Flammen und Rauch nach der Verpuffung rasend schnell in dem Werkstattraum ausgebreitet haben.
Die Feuerwehr hat mit einem maximalen Kräfteaufgebot und auch unter Zuhilfenahme von Wärmebildkameras sofort mit dem Absuchen der Räume begonnen. Aber leider kam für die dort aufgefundenen Personen jede Hilfe zu spät. Diejenigen, die sich noch bis an die Fenster retten konnten, konnten alle von der Feuerwehr gerettet werden.
Mit anderen Worten, obwohl die Behindertenwerkstatt alle Brandschutzregeln eingehalten habe, hatten die Getöteten wahrscheinlich keine Überlebenschance. Am Samstag soll ihrer in einem Gottesdienst in Titisee-Neustadt gedacht werden.
Zehntausende Ägypter haben erneut gegen die neue Machtfülle von Präsident Mursi demonstriert. Auf Protestzügen in mehreren Städten des Landes riefen sie Mursi auf, die unbegrenzten Machtbefugnisse abzugeben, die er sich vergangene Woche selbst eingeräumt hatte. Obwohl der Protest weitgehend friedlich verlief, starb in der Hauptstadt Kairo ein Mensch bei Zusammenstößen zwischen Demonstranten und der Polizei.
Das Volk fordert den Sturz des Regimes, skandieren die Menschen auf dem Tahrirplatz in Kairo. Mit der gleichen Kampfansage war Langzeitdiktator Mubarak im vergangenen Jahr gestürzt worden. Die Liberalen protestieren gegen die radikale Machterweiterung von Ex-Moslembruder Mursi. Schon am Morgen war es zu Auseinandersetzungen zwischen Sicherheitskräften und jugendlichen Schlägertrupps gekommen. Die meisten Menschen aber demonstrierten friedlich, auch wenn sie wütend waren auf ihren Präsidenten. Unsere heutige Demonstration bringt nichts, denn Mursi bekommt seine Befehle direkt von den Moslembrüdern. Und die haben den konkreten Plan, alle Macht an sich zu reißen und die Demokratie zu vernichten. Gestern hatten sich die obersten Richter mit dem Präsidenten getroffen, um über die Rücknahme seiner Verordnungen zu diskutieren. Mit ihnen hatte er sich vor Gericht unanfechtbar gemacht. Beide Seiten zeigten sich danach offen für Kompromisse. Auch die Moslembrüder verschoben ihre geplanten Großdemonstrationen. So trafen die Liberalen und die Islamisten heute nicht aufeinander, weshalb der Tag heute weitgehend ruhig verlief. Die Erleichterung war in Kairo beinahe mit Händen zu greifen.
Um ein drohendes Blutvergießen zu verhindern, hat Mursi gestern auf Dialog und Entspannung gesetzt. In der Sache aber ist er hart geblieben. Bis zu den nächsten Parlamentswahlen stellt er sich über die Rechtsprechung. Seine Kritiker befürchten nun, dass er seine Macht immer weiter ausdehnt und bezeichnen ihn bereits als neuen Diktator.
8 Jahre nach dem Tod von Palästinenserführer Arafat sind Proben von seinem Leichnam entnommen worden, um die Todesursache zu untersuchen. Ein internationales Expertenteam bekam dafür Zugang zur Grabstätte Arafats in Ramallah. Viele Palästinenser haben seit langem Zweifel daran geäußert, dass Arafat eines natürlichen Todes starb. Nun soll untersucht werden, ob er vergiftet wurde.
Mit blauen Planen war heute das Mausoleum, das den Leichnam Yasser Arafats birgt, vor den Augen der Neugierigen geschützt. Am Morgen war eine Gruppe internationaler Experten gekommen, um Knochenproben zu entnehmen. Geklärt werden soll, ob Arafat vergiftet wurde. Im Juni hatte der arabische Fernsehsender Al Jazeera berichtet, ein Schweizer Labor habe an Arafats Kleidern das hochradioaktive Polonium-210 gefunden. Arafats Witwe Suha forderte daraufhin eine Exhumierung ihres Mannes. Yasser Arafat ist für die Palästinenser bis heute ein Volksheld. Für die Welt und für Israel war er als Führer der PLO zunächst ein Terrorist, dann 1993 Friedensstifter und schließlich Friedensnobelpreisträger. Vor 8 Jahren wurde er schwerkrank nach Paris gebracht, wo er auch starb. Schon damals gab es Verschwörungstheorien, die heute wiederholt wurden. Wir haben den Beweis, dass Israel hinter der Ermordung steckt, aber uns fehlt der Nachweis. Nach der Entnahme der Proben wurde das Grab wieder feierlich geschlossen. Das Untersuchungsergebnis wird in etwa 3 Monaten erwartet.
Es ist ganz gleich, wie das Untersuchungsergebnis lauten wird. Denn für die meisten Palästinenser ist schon lange klar, dass Israel Arafat ermordet hat. Viel wichtiger für die politische Zukunft des Nahen Ostens wird der kommende Donnerstag sein. Denn dann wird Palästinenserpräsident Abbas in der UN in New York von der Vollversammlung eine Aufwertung des Status der Palästinenser erbitten. Und wenn er die bekommt, und das scheint fast sicher, dann könnten die Palästinenser am Internationalen Gerichtshof in Den Haag Israel für Kriegs- und andere Verbrechen anklagen.
Die gesetzliche Pflegeversicherung übernimmt im Schnitt nur knapp die Hälfte der Kosten, die durch einen Pflegefall entstehen. Zu diesem Ergebnis kommt der aktuelle Pflegebericht im Auftrag der Krankenkasse Barmer GEK. Demnach müssen Männer durchschnittlich 21.000 Euro aus eigener Tasche beisteuern. Bei Frauen ist der Eigenanteil mit rund 45.000 Euro mehr als doppelt so hoch. Dies liege daran, dass Frauen aufgrund ihrer längeren Lebenserwartung häufig auch länger in einem Heim gepflegt werden müssten. Fast 40% der deutschen Haushalte zahlen zu hohe Strompreise. Das ist das Ergebnis eines Berichts, den das Bundeskartellamt und die Bundesnetzagentur heute vorgestellt haben. Demnach seien noch immer viele Kunden im Grundtarif des angestammten Anbieters. Dies sei aber die teuerste Versorgungsart, so der Präsident der Bundesnetzagentur Hohmann. Er riet zu einem Tarif- oder Anbieterwechsel. Der Internetkonzern Google hat im Netz eine breit angelegte Kampagne gegen ein Gesetzesvorhaben im Bundestag gestartet. Google ruft seit heute auf seiner Webseite die Nutzer dazu auf, sich mit Anrufen und E-Mails bei Bundestagsabgeordneten gegen das geplante Leistungsschutzrecht einzusetzen. Das Gesetz soll journalistische Inhalte im Internet besser urheberrechtlich schützen. Es richtet sich unter anderem gegen Suchmaschinen. Ihre Betreiber sollen künftig bezahlen, wenn sie Auszüge aus Presseerzeugnissen in den Suchergebnissen anzeigen wollen.
Mit einem Klick informiert sein. Viele Internetnutzer finden ihre Nachrichten vor allem über Suchmaschinen wie Google. In den Ergebnissen werden meist auch Ausschnitte aus Zeitungsartikeln angezeigt. Daneben wird oft Werbung eingeblendet. So verdient Google sein Geld. Die Verlage stört, sie bekommen von diesen Erlösen nichts ab.
Das Grundproblem ist, dass auf der einen Seite die Absatzzahlen der Presseunternehmen immer weiter nach unten gehen. Es sind Presseschließungen gerade in diesen Tagen ja in den aktuellen Medien. Auf der anderen Seite, Google ist ein sehr ertragsstarkes Unternehmen. Das steht hier auch im Mittelpunkt.
Am Donnerstag debattiert der Bundestag den Gesetzesentwurf zum Leistungsschutzrecht. Textausschnitte wie diese könnten die Suchmaschinen künftig etwas kosten. Seit heute geht Google mit aller Marktmacht dagegen vor. Direkt auf der Startseite ein Link auf den Kampagnenfilm. Googles Argument, nur durch die Suche würden viele überhaupt erst auf die Seiten der Verlage klicken.
Google leitet pro Monat über eine Milliarde Klicks auf Verlagsangebote und das in kostenloser Art und Weise, sprich wir nehmen keinen Cent dafür.
Die Verleger werfen der Google-Kampagne Panikmache vor. Sie entbehre jeglicher Grundlage.
Die Meinungs- und Informationsvielfalt ist entgegen den Behauptungen von Google in keiner Weise eingeschränkt. Das Verlinken bleibt völlig frei.
Am Ende muss der Bundestag entscheiden. Stimmt er dem Gesetzesentwurf zu, muss Google entweder zahlen oder in Zukunft ohne Textausschnitte auskommen.
Durch tagelange Regenfälle in Großbritannien sind mittlerweile mindestens 4 Menschen ums Leben gekommen. Rettungskräfte fanden heute in der Stadt St. Asaph eine ältere Frau, die in ihrer Wohnung ertrunken war. In mehreren Regionen mussten Bahnlinien gesperrt und Autofahrer aus ihren Wagen gerettet werden. Knapp 1200 Häuser wurden mittlerweile überflutet. Die Behörden rechnen damit, dass sich die Lage in den nächsten Tagen kaum entspannen wird.
Und nun die Wettervorhersage für morgen Mittwoch, den 28. November.
Noch strömt milde Luft zu uns, ab Donnerstag fließt dann aber deutlich kältere Luft nach Deutschland. Vom Südwesten bis in den Nordosten und Osten regnet es in der Nacht gelegentlich etwas. Am Tag regnet oder nieselt es von Baden-Württemberg über das Saarland bis zur Oder und Neiße. Am meisten fällt im Südwesten, nordwestlich davon sowie in Südostbayern lockert es auch mal auf. Der Wind weht im Norden schwach, im Südwesten mäßig bis frisch mit starken Böen, in den Höhenlagen des Schwarzwalds Sturmböen. In der Nacht 6 Grad im Rhein-Main-Gebiet, leichter Frost an den Alpen, am Tag 4 Grad in der Eifel, bei Föhn zweistellige Werte in Niederbayern. Am Donnerstag im Süden und Osten zeitweise kräftige Niederschläge, die bis in tiefere Lagen in Schnee übergehen. Dazu ist es windig. Im Nordwesten neben einzelnen Regen- oder Graupelschauern freundliche Abschnitte. Am Freitag schneit es in der Osthälfte teilweise im Flachland, Richtung Westen einzelne Regen- oder Schneeschauer. Am Samstag erst Nebel, dann ist es freundlich, in einigen Regionen Regen oder Schnee.
Wir sind wieder da um 22.15 Uhr mit Tom Buro. Seine Tagesthemen: Griechenlandhilfe, warum es für die Steuerzahler jetzt teuer wird, und Brandunglück, die Erkenntnisse am Tag danach. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.